Pro und Contra, wir lassen los. WM-Final-Recap, wir sind immer noch begeistert oder schwer enttäuscht und fasziniert und unterhalten und kriegen uns kaum mehr ein. Wir reden über das Finale, über die grossen Stars und was nachher passiert ist, von Gwender, von der Betty Bossi, von Dubai, von komischen Gesten und von Leuten, die sich den Spieler aufgedrängt haben, bis geht.
Pro und Contra. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter. WM Special.
So, da sind wir wieder.
Immer noch erledigt.
Letzter WM-Podcast von diesem Jahr. Letzter Podcast überhaupt von diesem Jahr. Immer nicht mehr. Dino Kessler, Sebastian Wendel, ein Finale liegt hinter uns, wo spektakulärer nicht hätte können sein. Die Argentinier machen sich tatsächlich zum Weltmeister. Zweimal sind sie eigentlich schon fast im Spiel, haben jedes Mal müssen den Ausgleich hin, am Schluss im Penalty schießen. Eigentlich würdig. Messi, Martinez, Montiel, die 3M, die im Mittelpunkt gestanden sind. Sind wir schon wieder zurück auf Ruhepuls. Wie geht's euch, Sebastian, Dino?
Ja, so langsam wieder. Aber den Tag zwischendurch habe ich gebraucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, eigentlich muss man sagen, 80 Minuten lang ein Finale, nicht zum Einschlafen, aber sehr, sehr einseitig. Und dann geht es richtig los, oder? Nachher dann 50 Minuten lang plus Penalty schießen. Pures Spektakel und ja, das ist. So, ich bin 35 der beste Match, den ich je gesehen habe, Fußballmatch in meinem Leben. Ich glaube nicht, etwas Größeres erlebt habe bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jetzt haben ja schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel.
Ja, also vor allem ich. 38. ich habe jetzt noch 3 Jahre mehr. Ich kann jetzt sagen, EM92 hast du in dem Fall wahrscheinlich verpasst. Das war mein erstes Turnier gewesen. Und nein, das ist ich glaube, eines der Turniere mit der tiefsten Anzahl Goal im Durchschnitt pro Match war. Also das hat nicht wirklich mitheben, obwohl ich mitgefiebert habe mit den Dänen, wie sie die Deutschen im Finale geschlagen haben. Das weiss ich schon noch. Aber ein extrem gutes Spiel. Extrem unterhaltsam. Am Anfang sehr... Ja, man hat ein bisschen Angst haben, die Franzosen. Das einzige Positive für Frankreich war lang, dass es eigentlich nicht so schlecht weitergehen kann, weil die eigentlich zu gut sind, um 90 Minuten so schlecht zu spielen. Aber Dino, ich weiss nicht, du bist 39, glaube ich. Du hast vielleicht noch ein bisschen mehr Match gesehen. Sag uns. Ja. Aus der Tiefe von deinem Hirn, von deiner Erinnerung, was fällt dir ein?
Ich kann das schnell klarstellen. 1978 als 11-Jähriger der erste Finale gesehen, wo Argentinien gewonnen hat. Das hat mich natürlich konditioniert und auch sozialisiert im internationalen Fußball. Seither immer für Argentinien gewesen. Mal mit ein bisschen mehr, mal mit ein bisschen weniger Begeisterung. Für mich war eigentlich Benchmark bis jetzt gewesen. Viertelfinale, glaube ich, 1986. England, Argentinien. Natürlich aufgrund von diesen Ereignissen. Aber was der Finale gebracht hat, an Spannung in der Verlängerung, also das Hin und Her, die Dramatik, auch die Chancen, die es noch gegeben hat, Parade von Martinez, ich glaube die zweitletzte Chance gewesen.
Nachher hat Argentinien noch eine.
Lautaro Martinez noch eine Kopfballchance gehabt. Eigentlich unglaublich, was in der Verlängerung noch passiert, wo sich alle schon irgendwie bereit gemacht haben für das Penalty-Schiessen. Ja, es ist mitreissend gewesen. Und irgendwie von Hoffen bis Bangen, wieder Hoffen, wieder Bangen. Ich glaube, für alle Anhänger ein Spiel absolut bemerkenswert. Ein episches Werk eigentlich, wo alles vorkommt. Gauner, man hat genug gesehen, wo man nicht machen sollte, wo man irgendwie einfach dazugehört, wo dem Ganzen auch einen gewissen Charme verleiht. Und Versuch, um jeden Preis die Bälle zu behalten oder sie auch zu verlieren. Zum Teil wieder Messi vor dem 2-2 und dann Aktionen wie Mbappé, der das 2-2 schiesst. Also Volley, unglaublich. Technisch anspruchsvoll. Gleichzeitig hat es mir dort abgelöst und ich dachte, das kannst du eigentlich nicht mehr gerade biegen, weil der Gegner jetzt plötzlich in der letzten Minute die Möglichkeit hat, das Spiel zu dominieren. Und dann kommt eben die Verlängerung.
Ja. Also ich
habe ja... Frage würde mich interessieren. Du bist ja Hardcore-Argentinien-Fan, ja, das habe ich vorhin noch mal gesagt. Aber so wie da jetzt gelaufen ist, so wie die Franzosen zurückkommen, so wie der Mbappé spielt, hättest du das ja schon auch gegönnt, oder? Ich meine, es ist ja schon unglaublich, quasi die Martialischkeit von den Toten aufstehen und dann eine Hand schon am Pokal haben. Also,
ja,
ist ja schon... ich weiß nicht, wie es...
Ich habe nicht daran geglaubt, dass es so weitergeht.
Aus unterschiedlichen Gründen, oder?
Ich habe einfach nicht daran geglaubt, dass es so weitergeht nach den 80 Minuten. Jetzt ein Ereignis langt. Und das ist im Normalfall, wenn eine Mannschaft ein Spiel, egal was denn das für Sport hat, ist so dominiert und dann quasi irgendwann schon fast mit dem Bewusstsein bleibt, das schaut man jetzt betrunken. Und dann kommt so ein sogenanntes disruptives Ereignis, wo alles kippt und das Momentum. Zeitenwechsel, das ist das Faszinierende an so einem Spiel. Und innerhalb von einer Minute, glaube ich, kommt dann das 2-2. Wo dann
95 Sekunden, wir haben es noch
gekriegt. Der Glaube da völlig zusammensagt, wobei ich irgendwie das Gefühl hatte, das kann es noch nicht sein, also dass ein WM-Finale so endet, ohne dass sich die Franzosen gross wehren. Das kann eigentlich nicht sein. Und der Mbappé ist in der Lage, aus nichts ein Goal zu machen oder aus einer halben Goalchance ein Goal zu machen. Darum, ja, fertig ist, wenn es fertig ist. Blöde Floskeln, aber sicher, ich glaube, niemand war sicher, dass das schon war, weil die Franzosen mit dem Mbappé eben den Spieler haben, der eine Situation kreieren kann, wo ein anderer vielleicht muss sagen, geht nicht mehr. Die Kräfte haben mich verloren. Und dann noch die Sicherheit bei diesen Penalty, das darf man auch nicht vergessen, der Druck, den er auf sich hat. Also,
zweimal, dreimal sogar insgesamt.
Drei Penalty versenkt mit dem Penaltyschiessen, das ist schon eindrücklich. Oder 23-Jährige mit dem Nervenkostüm, der sich quasi durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Ja, am Schluss klar, die Freude, dass es geklappt hat. Irgendwie auch die Freude von der Messi, wo wir dann später noch im Detail drauf kommen, dass der eben auch dem Spiel nochmal seinen Stempel aufgedruckt hat mit zwei Goal. Penalty, ein Abstauber, das ist mehr für mich so, was ich müssen sagen, oh wow, jetzt macht er auch noch Gerd Müller, so ein typisches Gerd Müller-Goal gewesen, im richtigen Ort stehen. Und dann halt auch wieder der Penalty eiskalt versenkt. Ja, das sind die grossen Figuren gewesen, wenn man von dem Goal ausgeht. Das hat ja im emotionalen Bereich noch ein paar andere gegeben. Aber ich glaube, die Erlösung für den, wo man klar definiert hat, aus argentinischer Sicht, wenn du willst, auf eine Stufe kommen mit dem andere Grosse, die wir haben, dann musst du Weltmeister werden.
Das war deine letzte Chance, oder?
Wahrscheinlich. Jetzt hat zwar der Scaloni ja. Schon gemeint, ja, es kann sich der Messi selber aussuchen, ob er in 4 Jahren mit 39 noch einmal spielen oder nicht. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht so ganz. Wobei, wer weiß, vielleicht perfektioniert er. Das war ganz schön gewesen während dieser WM. Ist ja das Schleichen, das Spazieren von Messi immer wieder thematisiert worden. Das hat dann irgendwann, jetzt glaube ich, jede Fernsehanstalt einmal durch ihn exerziert, wie viel was er im Spaziertempo eigentlich absolviert auf dem Platz. Vielleicht wird das bis in 4 Jahren einfach noch extremer. Und wahrscheinlich kann man dann auch 8 bis 12 Mal auswechseln pro Match. Und dann kann er vielleicht das als Teilzeit, kann er Teilzeit-Weltmeister noch werden, irgendwie so auf der Abschiedsrunde. Aber das führt jetzt ein bisschen sehr weit. Ich will schon noch ganz kurz auf die Franzosen kommen, wo wir haben ja vor dem Finale gesagt, die Argentinier müssen eigentlich dafür sorgen, dass es Krawall gibt auf dem Platz, dass sie das Spiel in die Richtung können biegen, wo sie wollen. Das ist überhaupt nicht passiert. Also Argentinien hat einen sehr gepflegten Stiefel runtergespielt, also vor allem in der ersten Halbzeit, ist überhaupt nicht in Bedrängnis gekommen, bis weit in die zweite Hälfte nicht ein Abschluss von Frankreich in Richtung gehen, geschweige denn aufs Goal selber. Man hat schon gefragt, ob die, also sie sind ja angeblich krank gewesen, ob die kollektiv Neocitran geschluckt haben und darum auch so müde gewesen sind oder was genau dahinter steckt. Aber das ist irgendwo durch schon für eine Mannschaft, wo man eigentlich sagt, ist ein bisschen zynisch drauf immer, eiskalt, berechnend, dass die dann nicht haben können reagieren, was ich gemerkt habe, oh, mit dem Di Maria auf der einen Seite sind jetzt die Argentinier doch ein bisschen offensiver, als wir sie erwartet haben. Die haben nichts gehabt, was sie denen eigentlich entgegenheben am Anfang. Das hat mich recht schockiert.
Die haben da unglaubliche Fehler begangen. Einfach einfachste Pässe über 5 Meter im Gegner in die Füße gespielt. Also, es war wieder Stecker gezogen gewesen, oder? Und ja, klar, meine, bei der Schweizer hat man nachher auch im Nachhinein gesagt, ja, geschwächt gewesen und so, und noch einen Tag weniger Pausen als Argentinien gehabt, also die Schweizer dann auch als Portugal. Aber ich glaube nicht, dass das in dem Moment eine Rolle spielt. Du hast so eine riesen medizinische Staffs und Checks und alles, und da wird jeder auf Herz und Lunge und Nieren getestet, ob er da wirklich parat ist für so einen Match. Und eben, wenn du auf dieser Bühne spielst, dann vergisst du, glaube ich, jedes von deinen körperlichen Schwächen. Ja, WWLi, genau. Nein! Es ist unglaublich schwierig. Ich meine, es gehört ein bisschen zu ihrem Spielstil. Der Gegner sich quasi so ein bisschen in Sicherheit wähnen, dass er meint, er sei besser als Frankreich und nachher zuzuschlagen. Aber dass es natürlich nicht aufgegangen ist, zeigt ja auch, was dann der Deschamps gemacht hat, noch vor der Pause zweimal gewechselt. Es war wie einfach der Stecker gezogen gewesen. Ich glaube, die sind wie überrollt worden von dieser argentinischen Welle. Ja, so Schockstarre.
Irgendwie aber schon.
Warum? Das ist unglaublich schwierig vorauszusagen.
Ja, man hat ja immer ein bisschen gesagt, die Franzosen verteidigen eigentlich sehr gut, obwohl sie dann im Detail gar nicht so gut verteidigt haben, wenn man die einzelnen Situationen angeschaut hat. Wenn man sich etwas getraut und auch die Angriffe so ausführt, wie es Argentinien gemacht hat beim 2-0, wo die Maria dann Torschütz war, nach einem Pass vom McAllister, wunderbar ausgespielt, das Spiel. Zuerst in der Seitenlinie, einmal wieder zurück, Mitte, nochmal in der Seitenlinie direkt führen. Ja, natürlich kannst du sagen, so kannst du natürlich schon ausgekontert werden, aber dort ist schon auch fragwürdig, wie verteidigt worden ist, dass am Schluss dann quasi zwei gegen einen laufen können. Ja, das entspricht sicher nicht irgendeinem Konzept, weil sonst müsste es ja so gewesen sein, dass Frankreich wahnsinnige Chancen gehabt hätte und dann auf dem Konter verwünscht worden wäre. Wenn es geführt hätte, vielleicht. Aber das ist eine Situation gewesen, wie du auskontert, wenn du 1-0 hinten rein bist und selber gar nicht gross Druck entwickelst. Noch zum Di Maria. Ich glaube schon, dass der wahnsinnig viel ausgerichtet hat und auch angerichtet hat. Das Dribbling vor dem 1-0 Penalti, den der Messi dann versteckt hat, habe ich mich gefragt, wieso kommt es so, dass der Dembélé muss gegen die Maria verteidigen, rechts hinten fast an der Grundlinie, oder? Also es gibt ja schon Situationen, wo man eventuell nicht kann ganz genau vorhersagen, dass einer mal aushelfen muss, aber das war sicher nicht Konzept gewesen, logischerweise.
Und dem hat es wahrscheinlich auch einfach nicht gerechnet. Der hat ja kein Match von Anfang an gemacht in der K.O.-Phase, vorher Achtel-, Viertel- und Halbfinale, und plötzlich spielt er das Omnifinal. Ist natürlich ein unglaublich abzockter und erfahrener Spieler, oder? Und das sind sicher auch die Ideen gewesen, vom Scaloni da zu bringen. Und Dembélé das erste Mal auf dieser Bühne, das erste WM-Finale, ja, macht es natürlich dann auch naiv, oder? Wie er dort nachher hinten nachher geht. Zuerst lässt er sich austanzen und statt nachher sagen, du, ich sprinte jetzt in die Mitte und gehe schauen, dass den Abpraller dann irgendwie verteidigen könnte, säckelt er ihm hinten nachher und die Maria verzögert eine halbe Sekunde mit all seiner Routine und sagt, der Penalty ist da. Auch wenn er hart ist, aber es ist wahrscheinlich schon einer.
Okay,
oder? Ja, es ist einfach, zeigt einfach die unglaubliche Cleverness von Di Maria. Er hat genau gewusst, was jetzt passiert, oder? Mhm. Entweder kommt er nicht, wenn er kommt, dann ist Penalty für mich, oder? Er hat das genau geschmückt, die Situation, oder? Und sie nachher hat einfach auch umgesetzt. Und mit dem Di Maria haben sie einfach eine Halbzeit lang, haben sie überhaupt nicht im Griff gehabt. Das ist total ein Überraschungselement gewesen, wo die erste Halbzeit nicht so möglich ist gewesen.
Das ist Argentinien. Das ist eigentlich erstaunlich. Man hätte ja müssen rechnen, dass der in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Weil er ist genau einig, oder? In der K.O.-Phase zum Einsatz kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nämlich,
also, ich glaube, nie von Anfang an, oder?
Genau, ja. Wo man gegen Holland hat man etwas gebraucht, oder? In der Verlängerung. Dort hat man ihn dann gebraucht.
Genau, dort also hat er aber den Schwung im
Partie gebraucht. Er gewusst, wenn es Herd auf Herd kommt, dann kann der Scaloni die Maria-Karte spielen. Ob das jetzt von Anfang an passiert oder nicht, ist ja dann eigentlich wurscht. Also in irgendeiner Form muss man sich auf das einstellen. Vielleicht hat man das gemacht, einfach nicht sehr erfolgreich. Also die Herren Koundé und Dembélé auf der rechten Seite, die jetzt sicher auch defensiv nicht die robusteste rechte Seite gebildet haben, tatsächlich von diesem Turnier. Ja, die haben auf jeden Fall mehr als ein bisschen zu kämpfen gehabt. Das hat man gesehen. Was mich erstaunt hat, und das hat mich dann eigentlich darin bestärkt, dass Didier Deschamps, glaube ich, einfach ein sehr guter Trainer ist, nachdem man dafür gelobt hat, dass er fast nie auswechselt. In diesem Match hat er 7-mal ausgewechselt. 5-mal in der regulären Spielzeit, weil es einfach nicht funktioniert hat. Dann der zusätzliche Wechsel, den man in der Verlängerung bekommt. Und dann noch der zusätzliche Wechsel, den es gibt für das Auswechseln von einem Spieler, der mit Verdacht auf eine Kopfverletzung vom Platz geht. Wahnsinnig.
Schlussendlich mit drei Feldspielern, die am Anfang halt gespielt haben, haben sie den Match beendet. Ist schon unglaublich, was da heutzutage alles möglich ist. Also, wenn man denkt, dass wo du geboren bist, hat man wohl noch gar nie dürfen wechseln. Irgendwie so.
Dann hat man die Schweinsblase, die man zwischen der Stadttor hin und her gekickt hat. Hat man gesagt, nein, das ist, hat es noch keinen Wechsel gegeben.
Ja, ich habe noch nicht direkt nach Geburt angefangen, mich um die Regeln vom Fußball zu
kriegen. Ja, stimmt. Aber weil
da ist mir zuerst mal das Eishockey noch in den Weg gekommen. Und Fußballregeln sind für mich, glaube ich, drei Wechsel gewesen immer. Also die längste Zeit. Dreimal darf man wechseln.
Aber auch das ist, glaube ich, erst seit 1994 ist das FIFA auf Stufen erlaubt, dreimal wechseln.
Ja, die Rückpassregel und der dritte Wechsel. Das ist also die Rückpassregel ist 92 war schon. Also nein, die ist 92 hat man noch dafür Rückpass spielen. Womit wir wieder beim Finale wären, Deutschland, Dänemark. Und
also Rückpass spielen, wo der Goalie
wo der Goalie die Hand nimmt. Peter Schmeichel wieder hart von dänischen Spielern angespielt worden. Deutscher Stürmer läuft hinterher, er nimmt ihn in die Hand und dann rollt er ihn wieder raus. Furchtbar. Also das ist wahrscheinlich die beste Regeländerung, die je einem in Sinn gekommen ist bei dem IFAB, wo jetzt so viel geschmäht wird für gewisse Regelauslegungen. Also die heisst auch nicht alles falsch gemacht.
Gegenwart. Es ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, dass der Match bis am Schluss so rasant und so hin und her gegangen ist, dass die Spieler so Kraft haben gehabt, eben auch wegen diesen vielen Wechseln, oder? Wenn man ja sieht, dass bei Frankreich sind ja die Einwechselspieler entscheidend dafür gewesen, neben Mbappé, dass der Match so gelaufen ist. Kolo Muani einen Riesenmatch gemacht, Camavinga, Kolo Muani hat in den 121. oder 122. sogar noch den Matchball auf dem Fuß. Also, ich glaube auch, mitunter wegen dem ist der Match überhaupt bis zum Schluss auf dem höheren Tempo geführt worden und so viele starke Aktionen, sind kaum Fehler passiert, dann auch bei den Franzosen haben sich natürlich stark gesteigert, so etwa ab der 60-70. Minute und dann ist es einfach ein unglaublich hochstehender Match gewesen. Ja.
Ich glaube, die Einwechslungen, sorry, wenn ich gerade reingrätsche, haben schon noch, eben, wie du sagst, etwas Entscheidendes beitragen. Man sagt eben Kingsley Coman, wo Messi den Ball abgenommen hat, es hat er gar nicht erwartet, dass einer mit so viel Werf kommt und sagt, gut, du bist zwar der Größte, aber ich nehme dir jetzt den Ball weg. Das war kurz vor dem 2-2 gewesen, oder? Also die Aktion, die das 2-2 eingeleitet hat. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, oder? Wenn du einen Haufen Leute hast, auf dem Platz stehen, wo schon was 80 Minuten in den Knochen haben, dann kommt die Mentalbelastung dazu und dann hast du Einwechselspieler von Frankreich, bist 2-0 zurück, schiessest 2-1, der Schwung, den die dir reinbringen, den kannst du fast nichts mehr machen. Darum habe ich auch gesagt, nachher entscheidend für mich, dass man die Blutungen können stoppen noch rechtzeitig und sich dann mehr oder weniger in die Verlängerung gerettet hat, wo dann wieder wie gegen Holland eigentlich völlig alles anders war. Die Franzosen haben auch nicht mehr mit dem Esprit angegriffen, sondern auch zuerst mal wieder müssen sich sammeln. Und ich bin absolut dafür, dass man so viel kann auswechseln, weil einfach die Qualität des Spiels, die bleibt erhalten oder wird sogar noch besser, wie man gesehen hat. Es verändert sich auch ein Haufen, weil mir gefällt es immer dann, wenn man vom rein taktischen abruckt. Wenn ein bisschen Chaos in die Partie kommt, dann ist es am spannendsten.
Aber wird es nicht chaotischer, wenn eben niemand mehr mag? Wenn Leute müde sind und Fehler machen und vielleicht auch auf einer Position müssen spielen, wo sie gar nicht unbedingt hergehören, weil sich jetzt halt eben einer verletzt und dann schiebst du ein Eis führen. Ja gut, es war ein Argentinien-Match jetzt in dem Fall.
Gut, das hängt davon ab, wie der Spielstand ist. Je nachdem, wenn es 4-0 ist und du wechselst fünf neue Leute, die könnten wahrscheinlich auch nicht mehr viel ausrichten. Oder vielleicht gibt es noch ein bisschen Resultatkosmetik. Aber da ist es darum gegangen, die Physiognomie vom Spiel zu verändern. Und das ist aus Sicht von der Franzosen, aus Sicht von Deschamps, offensichtlich nur möglich gewesen, wenn er andere Kräfte einsetzt, wo eben auch die Argentinier nicht auf der Karte haben. Also, Di Maria zum Beispiel, da frage ich mich, den kennt man ja. Also Di Maria ist kein Buch mit 7 Siegeln.
Also in Frankreich auch, unter anderem. Dort auch schon gespielt. Ja, nein, also zeigt eigentlich, also das Beispiel Deschamps zeigt wahrscheinlich, dass es wenig Sinn macht, das, was viele Trainer machen, nämlich einfach fünfmal wechseln, damit fünfmal gewechselt ist. sondern du wechselst dann, wenn es wirklich etwas bringt. Eben in der letzten Runde hat er, also jetzt nicht vor mir, aber ein Match einmal gewechselt, einmal zweimal, obwohl es ein sehr eng getaktetes Turnier ist, wo man ja dann eigentlich sagt, es müssten Leute sich erholen.
Er hat dann immerhin noch die ganze Mannschaft ausgewechselt vor dem dritten Gruppenspiel.
Das stimmt, das hätte er können machen, ja. Aber er hat irgendwo so den Aktionismus, dass man dann 12 Minuten vor Schluss noch einmal zwei draufschmeißt, einfach weil die ein bisschen frischer sind. Das habe ich erfrischend gefunden. Vielleicht bringt das etwas, dass jetzt auch, wenn unsere Trainer in der Super League das gesehen haben, zum Teil.
Ein anderer hat ihn wahrscheinlich verzichtet. Mindestens ein bisschen Pause, oder?
Und das kommt noch dazu, ja.
Er sagt, ich bringe die schon 4 Minuten, dann sind schon 4 Minuten auf dem Platz, spüren den Gegner ein bisschen, die Atmosphäre, den Rasen, den Ball. Das ist schon clever, oder? Hat er das so gemacht und nicht gewartet bis in der Pause und dann brauchen sie dann nach der Pause noch mal 10 Minuten, bis sie im Match sind. So sind die schon voll drin, oder? Und dann kann dann die Aufholjagd losgehen nach dem Seitenwechsel. Und also Deschamps hat gezeigt, was er kann.
Aber?
Impulsgeber und... Aber was?
Aber am Schluss ist er gleich als Verlierer vom Platz gegangen.
Ja, aber ich glaube, wenn der Match dann so endet, natürlich hat er am Schluss verloren, aber ich glaube, da ist die Niederlage dem Trainer zuzuschreiben, bei einem Penalty-Schiessen. Nein.
Das aber so wie das Spiel gelaufen ist, irgendein Teil Verantwortung muss er ja tragen. Also normalerweise sagen wir, der Trainer ist verantwortlich. Das ist ja, logisch,
aber hat er nicht dafür kritisiert, wie er aufgestellt hat, seine Startelf? Ich meine, da kannst du mir ja nicht irgendwie sagen, da hat er jetzt irgendwie überrascht oder so verzockt, wie man das Muri Yakin vorgeworfen hat, sondern hat einfach seine Stammelf gebracht, die er bisher im Finale gebracht hat. Also das ist jetzt
genau.
Nicht verkehrt, finde ich. Oder?
Aber warum sind sie nicht parat? Also das kann man sagen, für ihre Verhältnisse sind sie nicht parat, die Franzosen, in diesem Match am Anfang. Sie sind nur hinten nachgelaufen.
Ja, wenn du in einem WM-Finale nicht parat bist, ist dann der Trainer schuld.
Das weiss ich nicht. Du bist der Fußballfachmann.
Ja, genau.
Das sind die Meta-Ebene-Fragen, gell?
Das Hintertürli, das nehme ich jetzt
eiskalt. Ja, aber nein, das tönt ja so, als ob man dem Trainer dürfte vorwerfen, dass er dafür gesorgt hat, dass seine Leute nicht parat sind. Vielleicht ist der Gegner auch einfach, weiß auch nicht, durch irgendwelche Aktionen. Hat er das Momentum auf seine Seite gezogen, das hat er dann auch gemacht. Die Goals sind relativ früh gefallen. Natürlich musst
du von dem Schock... Ich glaube, das ist unglaublich, dass wie dieses Spiel losgeht und was passiert, die ersten Aktionen.
Du musst dich doch dann nachher auch wieder von dem Schock erholen, also wenn du dann 2 Goals kriegst. Und eben der Wechsel kurz vor der Pause hat er darauf hingedeutet, dass er schon gemerkt hat, dass etwas gehen muss. Finde ich immer faszinierend, die Wechsel, ja. Unbedingt machen, ja, nicht warten bis in die Pause, sondern das hat auch für den Gegner ganz einen anderen Effekt. Du merkst zwar, oh, die haben etwas gespürt, da läuft es nicht, aber sie machen etwas dagegen und du weißt dann nachher auch nicht, wie sich das auswirkt. Völlig eine neue taktische Ordnung. Was ich mich noch gefragt habe, der Pavard, der irgendwie bei Bayern auch nicht mehr so eine Rolle spielt, ist ja hinten Rechtsverteidiger, wäre einer gewesen für dann halt die Maria irgendwie in Schach zu halten, aber mit dem hat man nicht mehr gerechnet. Es wäre auch eine Überraschung gewesen, wenn der plötzlich im Finale wieder gespielt hätte.
Den hat er, glaube ich, nach dem ersten Match rausgenommen, oder? Im ersten Match hat er, glaube ich, noch gespielt. Und der muss aber so schlecht gewesen sein, nachher auch demoralisiert, dass er einfach wahrscheinlich gefunden hat, der ist so dumm mit dem Selbstvertrauen so am Boden, den kann ich jetzt nicht bringen in so einem Finale, den kann ich auch nicht einwechseln, oder? Also, der hilft mir nicht in dem Moment, oder? Und der hat es halt dann anders gerichtet, quasi, dass man die Maria in den Griff bekommt, was ja dann auch funktioniert hat.
Ja, einfach nachdem der Schaden schon angerichtet war. Und irgendwann hat er dann auch nicht mögen.
Ja,
dann hat er müssen sitzen auf der Bank und mehrere relativ viele Tränen
vergießen. Er hat durchgeheult auf der Bank, oder? Genau. Ja, vor Freude oder vor Enttäuschung.
Der Di Maria hat eigentlich einen Nervenzusammenbruch erlitten, ja. Dort. Wo dann das, ja. Glaub, das Drehen wieder gekommen
ist. Ja, klar, also dort haben wir ja dann, das muss man wirklich sagen, das ist bekannt, wer zulässt bei uns seit Wochen weiss. Ich habe eigentlich den Argentinier jetzt wirklich nicht. Ich habe gehofft, dass sie es nicht schaffen. Ich habe lieber die Franzosen gesehen, auch wenn man denen zu Recht einen gewissen unterkühlten, ein bisschen zynischen Fußball vorwirft. Aber nach dem Spielverlauf ist also der Sieg und Sieger jetzt im Penaltyschießen errungen selbstverständlich verdient für Argentinien. Also über 80 Minuten deutlich überlegen. Und dann kannst du sagen, eben, hast du einen Spieler mit extremer individueller Klasse, wo die Franzosen wieder ins Spiel bringt. Und nachher passiert aber den Franzosen wieder das Gleiche. Das ist das, was mich so irritiert. Also, dass sie in der Verlängerung, und sie sind ja nicht, im Gegensatz zu den Holländern, die dann wirklich irgendwie alles auf den Platz geschmissen haben und nicht mehr können rückgängig machen, dass man mit den Jong und Weghorst einfach zwei Stoßstürmer vorne drin hat. Man ist eigentlich noch in einer Verfassung gewesen, aufstellungstechnisch, wo man ja, hat können einigermaßen balanciert spielen und dann hat man es wieder zugelassen, dass man das Spieldiktat aus der Hand verliert. Also den Argentinier wieder Luft geben. Und ja, wenn du den Fehler zweimal machst, dann kannst du dich am Schluss auch nicht beklagen. Dann hast du Glück, dass du überhaupt noch das Penalty-Schiessen erreichst.
Ja, gut. Ja, aber es ist der gleiche Effekt wie dort beim Holland-Spiel, Argentinien-Holland. Wenn du aus einer aussichtslosen Situation nachher sie die Verlängerung schaffst, dann fällt im ersten Moment einfach mal so ein Druck ab oder so ein Last, weil du hast so ein Zwischenziel erreicht und die nachher wieder aufzuschwingen, wieder auf die Spannung kommen, oder? Das geht einfach am Ende. Das kann natürlich dann der Gegner ausnutzen, oder? Ich meine, Argentinien hat Holland im Viertelfinale auch 30 Minuten lang an der Bank gespielt, hat zwar das Goal nicht geschossen. Jetzt ist es ein bisschen ausgeglichener gewesen, aber es ist für mich logisch, dass Frankreich dann nicht auf dieser Pace weitermachen kann, wenn es dann zu der Verlängerung kommt, weil sie haben dann wie, da fällt dann erst der Druck ab, oder? So eine Last ab, so eine Erleichterung, sage ich auch, wir haben es jetzt reingeschafft. Und dann musst du wieder reinkommen in die Pace, oder? Und da geht einfach ein Moment, oder? Um die wieder aufraffen.
Also, Messi. Jetzt müssen wir über einen Messi reden. Jetzt haben wir einen weit umschifft die längste Zeit, aus gutem Grund, weil wir sollten ein eigenes Kapitel widmen im Lionel Messi. Es hat immer geheißen, Dino, du hast es gesagt, wenn wirklich zu den ganz Grossen willst du gehören, mindestens schon nur in Argentinien der Grösste willst du sein, dann musst du einmal Weltmeister werden.
Ja.
Das hat er geschafft.
Gut, das ist auch, man vergleicht ihn immer mit Maradona, ist ja logisch, Landsmann, ähnliche Figur, sagen wir, 10, Linksfuß, trippelstark und so weiter, aber völlig in einer anderen Zeit, oder? Mit Maradona hast du die ganzen sozialen Medien nicht gehabt, du hast den Fernseher gehabt, die Zeitung und sonst nichts. Also du hast nicht so viel mitgekriegt. Maradona, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo er 86 Weltmeister geworden ist, noch nicht viel gewonnen, mit Argentinien mal irgendetwas und mit Barcelona, glaube ich, Pokal. Aber noch keine Champions League. Der Messi hat, glaube ich, 41 Titel bisher auf Club-Ebene mit Argentinien, völlig andere Verhältnisse und hat gleich müssen noch den Weltmeistertitel nachliefern, weil halt in Argentinien der Weltmeistertitel so wahnsinnig viel zu bedeuten hat. Das hat man jetzt auch gesehen bei diesen Bildern. Die Leute sind völlig aufgegangen und das ist bei den letzten Weltmeistertiteln so gewesen. Argentinien ist immer auch Drama. Dort ist immer etwas los im Land, wo dann der WM-Titel alles irgendwie in den Hintergrund rücken lässt und man die Welt rundherum vergessen kann. Das zeigt auch die Bedeutung, die der Fußball hat. Man hat überall eine grosse Bedeutung, aber dort in Südamerika ist es eben mehr. Ich will das Wort Religion nicht brauchen, weil das für mich allgemein nicht viel hergibt. Aber es geht in die Richtung. Also das ist mehr als nur schnell mal einen Titel und dann ist es gut, sondern eben das Melodrama, das dann mitspielt, wenn wir jetzt einen Titel haben, sind auch 100% Inflation nicht mehr so wichtig. Der tröstet uns über das hinweg. Das würde bei uns nicht passieren, für das sind wir viel zu nüchtern. Oder? Also da würden wir uns schnell freuen und schnell wissen, warum. Und nachher wäre Alltag wieder. Jetzt wollen wir aber auch wissen, wieso das nicht funktioniert. Die Argentinier trösten sich mit dem an. Und für sie ist es auch wichtig, diese Figuren zu haben. Oder das ist der Starkult, der betrieben wird. Und der Messi, der ja, ganz ein anderer Typ ist als der Maradona. Der Maradona hat auch neben dem Platz funktioniert wie eine absolute Diva und ein Superstar. Der Messi macht das ja eigentlich nicht. Ich glaube, die Skandal, den er hinter sich gebracht hat, mit Steuerhinterziehung und so weiter. Ob der das wirklich so bewusst gemacht hat, weiss ich nicht, ist aber auch gleich. Aber er ist nicht einer, der auftritt, mit Luftgewehr auf Journalisten schiesst, sich in Drogen wälzt. Und,
er ist nicht wirklich greifbar als Mensch gewesen, oder? Also, er ist nicht wirklich greifbar als Mensch, oder?
Er will das gar nicht, hast du das Gefühl. Er will auf dem Platz der Star sein. Die Verantwortung übernimmt er, aber ich meine, ist auch im Gegensatz zu Maradona mit x Kinder- und Frauengeschichten, ist mit der zusammen, die er seit Jugendzeiten liebt und verheiratet ist, eine Familie hat und sonst, du hörst nichts von dem, oder? Aber das, was er verkörpert für die Argentinier, der absolute Star, der Heilsbringer, das hat er jetzt erreicht. Und der Argentinier ist gleich, ob der 9-mal mit Barcelona die Champions League gewinnt. Das nehmen sie mit, aber für sie zählt der Weltmeistertitel. Das und darum ist er jetzt, ich weiß nicht, mich stört das immer ein bisschen, ist das jetzt der Beste von allen Zeiten? Das ist immer auch ein bisschen eine Frage von der Ära, wo man sich drin bewegt. Oder? Und dass der jetzt mit 35 das fertig gebracht hat, sich dem Spiel neu anzupassen und nebst dem Torschütz auch noch Spielmacherfunktion übernimmt und so eigentlich die Leute rundherum auch noch besser macht, das ist für mich eine fantastische Erfahrung. Sie haben den noch nie so gut gesehen, muss ich sagen.
Ja, also bei Messi, was man ja muss sagen, das finde ich tatsächlich spannend, er ist, was dir sagen, den Argentinier ist egal, dass er in Barcelona x-mal Meister geworden ist, Champions League gewonnen hat, ist ja auch früher dorthin gegangen, was eins von den Problemen wahrscheinlich, oder nein, das kann man mittlerweile sagen, ziemlich sicher, ist in der Beziehung zwischen den Argentinier und dem Messi. Er ist mit 13, 14 in die Jugendakademie von Barcelona und ist dann gewachsen dort tatsächlich. Man hat geschaut, dass er noch etwas grösser wird. Also richtig gross ist er nie geworden, aber offensichtlich längt es für den Rest des Weltfußballs. Offiziell ist er, glaube ich, 1,70. Ich weiss nicht, wie seriös das die Zahl tatsächlich ist. Aber das tut die Zahl sehr wenig zur Sache. Und er war ja dann immer der, der wie von außen dazugekommen ist, während dem eine Reihe von anderen Spielern in Argentinien schon lange Volkshelden gsi, die nicht gleich gut waren. Also Carlos Tevez gibt die berühmte Anekdote, wo, ich glaube, der Tevez ausgewechselt wird und der Messi, und beim einen jubelt man extrem und beim anderen der andere ist der Messi, weil einfach die Distanz immer da war. Und das hat er, ich weiß nicht, ob das bewusst passiert ist, er lässt, glaube ich, jetzt schon auch mehr Gefühl zu in der Öffentlichkeit. Spätestens seit letztem Jahr, seit man Copa America gewonnen hat. Das ist auch wahrscheinlich der Wendepunkt in dieser Beziehung. Zwischen, das klingt so wahnsinnig staatstragend, zwischen Volk und Volksheld. Und jetzt, ja, mittlerweile wirst du wahrscheinlich wenig Argentinier finden, die am Lionel Messi etwas auszusetzen haben. Obwohl man schon muss sagen, also wenn man seine Karriereleistung anschaut, dann müsste er im Maradona sowieso schon längstens enteilt sein. Also auch was zum Beispiel die Ausdauer betrifft, wie lange er überhaupt auf diesem Level spielt. Das ist etwas, was in einem Maradona ja nicht hast können vorwerfen, dass er konstant auf Spitzenlevel gewesen wäre.
Was der Maradona kennt, was der Messi nicht hat. Der Maradona hat sich immer mit allen und allem angelegt. Also einer war, der Konflikt gesucht hat. Auch wenn er Trainer war, war immer Drama. Und das hat den Argentinier auch imponiert. Aus ihrer Sicht sind sie ja die armen, kleinen, zwar ein grosses Land, aber man hat nichts. Man muss sich immer gegen die wehren. Also das Underdog-Symptom, das man bei uns aus dem Sport auch kennt, zum Teil mit kleineren Vereinen, die das instrumentalisieren. Und der Messi hat die Funktion nie wahrgenommen. Das darf man auch nicht vergessen. Und
dort, ist ja auch schon zurückgetreten aus der Nationalmannschaft.
Genau. Und er ist
der Argentinier so ein bisschen
immer ein bisschen suspekt gsi drum, auch weil er nicht der gsi ist, wo als Führer oder als Anführer von ihrer Nationalmannschaft dann eben sich auch mit der ganzen Welt angelegt hat.
Ja, das hat man ja gesehen, glaube ich, in dieser WM, im ganzen Turnier, wie gross das Anliegen ist, auch angesehen zu sein bei den Argentinier, bei seinen Leuten daheim. Oder? Also, ich bin überzeugt, das ist für ihn das Erlebnis von der Karriere das Größte jetzt. Das steht alles in Schatten, was er mit Barcelona erreicht hat, oder? Dass er jetzt auch bei seinen Argentinern anerkannt ist. Und das hat man ihm wirklich, das ist wie greifbar gewesen, der Wille, das Verlangen dann auch, oder? Dort jetzt auch akzeptiert zu werden und respektiert zu werden. Weil, es ist wie so unterschwellig, immer so ein bisschen der Vorwurf ein bisschen im Raum gelegen. Er gibt sich gar nicht so richtig Mühe mit Argentinien, spielt nur mit Barcelona gut. Und mit Argentinien kommt er nie irgendwie auf sein richtiges Level. Und das mag ich ihm einfach gönnen, weil ich finde das absurde Vorwurf. Ich glaube nicht, dass er so gedacht hat. Oder ihm, glaub, ihm liegt mega viel daran, auch sein Land können zu Erfolgen zu führen. Oder?
Absolut. Ich glaube, da gehört auch dem Trainer Scaloni einen grossen Anteil daran. Grosser Verdienst, dass es fertig gebracht hat, aus dem Messi eben für seine Teamkollegen auch eine greifbare Figur zu machen, wo nicht einfach nur, wenn er den Ball hat, alles allein macht, sondern eben seine Mitspieler einbezieht und auch auf sie angewiesen ist. Und ich glaube, das hat man gut gemerkt bei dieser Mannschaft, schon bei der Copa, die sie gewonnen haben. sind ja alle zum Messi gesprungen, weil sie gewusst haben, für den ist es wahnsinnig wichtig. Natürlich für das Land, aber der Messi, der braucht jetzt einmal einen Titel international mit Argentinien, damit er diese Rollen überhaupt noch ausführen kann. Und das hat ihm wahrscheinlich auch das Leben sehr, sehr erleichtert. Und durch das auch, jetzt habe ich den Titel mit Argentinien, ist zwar nicht genau der, den wir noch brauchen, wir brauchen den anderen auch noch, oder ich brauche ihn, um diese Figur sein zu können, aber er hat gemerkt, der Scaloni hat es fertig gebracht, tatsächlich den Messi nicht vom Thron zu holen oder vom Sockel zu holen, sondern ihn dort zu lassen, aber die anderen Leute näher an ihn herzubringen, damit er eben seine Stärken abseits vom reinen Goalscorer kann ausspielen, also Spielmacher. Und ich meine, die Szene, wo wir geblieben sind, ist der Pass gegen Holland aus dem Nichts raus, wie der sieht, durch 8 Beinpaar durch, dass dort eine offene Linie ist und dann das Dribbling.
Das hätte er gar nicht können sehen, das musst du spüren.
Gegen Kroatien auf der rechten Seite, dort, wo auch wieder mit einem Pass geendet haben, oder? Also, der Mbappe schiesst spektakulärere Goal als der Messi. Aber im Raum um den 16er herum sind beide, ja, willst du nicht Gegenspieler sein.
Der Ronaldo schießt auch spektakulärere Goal häufig als der Messi. Der hat er jetzt abgehängt. Ich glaube, diese Diskussion, das ist ja immer die schöne und das ist immer der Moment, wo man sich aus sämtlichen sozialen Medien abmelden will, wenn irgendwo eine Meldung zu Ronaldo oder Messi auftaucht und dann unter der Diskussion schon gar nicht mehr um tatsächlich den Inhalt von der Nachricht geht, sondern nur noch, wer ist besser. Ich glaube, CR7-Fans, die werden es jetzt schwer haben, Gegenargumente zu finden. Und natürlich ist, das muss man auch sagen, ist es mit einer Nation wie Portugal vielleicht normal ein bisschen schwieriger, Weltmeister zu werden, wobei dieses Jahr vielleicht gerade ein guter Beleg dafür ist, was eben der Unterschied auch möglicherweise zwischen den beiden Spielern ist. Beim Ronaldo hat man den Konflikt eben permanent gehabt, auch innerhalb von dieser Mannschaft, offensichtlich, auch wenn das Portugiesen nie würde öffentlich zugeben, aber von dem unseligen Ronaldo-Interview mit dem Piers Morgan kurz vor WM-Start, wo er sich aus seinem Vertrag mit Manchester United rausmanövriert hat, bewusst. Nachher die herrliche Szene in der Kabine mit dem Bruno Fernandes, wo er das erste Wiedersehen nach dem Interview, Teamkollege bei Manchester und in der portugiesischen Nazi, nachher die Verbannung auf die Bank gegen die Schweiz, wo dann der Ersatzmann für alle Beteiligten, inklusive uns, unsäglicherweise einen Hattrick schießt. Und von dieser Ersatzbank ist er nachher nicht mehr weggekommen. Also, während der Messi der Weltmeister geworden ist, ist beim Ronaldo die Kurve steil in die andere Richtung gegangen, ohne dass er jetzt eine hundsmiserable Fußball-Weltmeisterschaft gespielt hat. Aber ich glaube, diese Diskussion, die ist einfacher geworden. Ich weiss einfach nicht am Ende, und das muss man vielleicht schon sagen, ist denn ein Weltmeistertitel wirklich so wichtig? Weil wenn man jetzt den grössten von allen Zeiten sucht, also ich meine, den Pelé haben wir gar noch nicht erwähnt, mit 3 Weltmeistertiteln als Spieler, einen, den man wahrscheinlich ganz vorne muss einordnen. Aber Johan Cruyff zum Beispiel ist nie Weltmeister geworden, hat in 2 Ländern den Fußball aber als Spieler extrem geprägt und vor allem nachher auch als Trainer eigentlich Sachen geschaffen, die von den anderen Grössen niemand behaupten kann. Also Pelé weiss ich nicht, ob er sich mal als Trainer versucht hat, bei Maradona wissen wir und erinnern uns mit Grausen, wie es rausgekommen ist. Die WM 2010, wo der Messi seine erste richtige WM war. 2006 dabei gewesen, aber wenig gespielt. 2010 mit dem inkompetentesten Trainer, den er wahrscheinlich gehabt hat, mit dem Maradona an der Seitenlinie. Ja, man hat ihm dort schon auch viel aufgeladen. Und ich weiss jetzt nicht, ob Messi und Ronaldo Interesse haben, der einst Fußballtrainer zu werden, aber ein Cruyff würde jetzt, wenn wir die Diskussion wirklich ganz weit aufmachen, würde ich den schon auch noch reinschmeissen. Einfach, wenn man das Lebenswerk anschaut von jemandem, obwohl er nicht Weltmeister geworden ist, vielleicht sogar noch ein bisschen grösser als alle anderen.
Ja, ich wehre mich dagegen, dass man da irgendwie der Beste aller Zeiten, also mit dem Zusatz aller Zeiten, also dass man irgendwie so davon küren, sondern ich glaube, man muss das einfach immer in den Generationen innen sehen, oder? Und so wie wir im Tennis Federer, Nadal, Djokovic gehabt haben, haben wir jetzt gehabt, Messi, Ronaldo, es geht langsam zu Ende, also 5 Jahre werden sie sich nicht mehr duellieren auf der Platz, aber ich glaube, man muss es immer in den Generationen innen sehen, oder? Und natürlich ist der Messi jetzt vollendeter als der Ronaldo, und wenn du sagst, man ist ein Weltmeistertitel so wichtig, ja, ich glaube schon, weil es gibt nichts Größeres.
Das ist ja eine Auszeichnung, das sind auch Führungsspieler alles, oder?
Also. Ja, und vor allem auch wie ist er Weltmeister geworden? Er ist ja nicht einfach Weltmeister geworden und ein Kader gewesen und ein bisschen mitgelaufen miteinander, sondern er ist die dominante Figur gewesen, oder? Er hat 2 Goal geschossen im Finale, er hat vor jedem K.O.-Spiel ein Goal geschossen. Also er hat Argentinien zu dem Titel geführt. Ohne ihn, das kann man glaube ich schon sagen, wäre Argentinien wahrscheinlich nicht Weltmeister geworden. Ja.
Ich glaube, das kann man gut sagen. Und ich hoffe, wenn der Ronaldo das Spiel gesehen hat, das letzte, dass er sich in einer Gummizelle befunden hat, weil da werden wahrscheinlich Möbel rumgeflogen sein. Das ist ja seinem Ego nicht zuzumuten, so etwas. Dass sein grosser Konkurrent dann das macht, was er sich eigentlich vorgestellt hat, dass er nämlich seine Nation als unbestrittenen Anführer und Leader nicht nur zum Titel schiesst, sondern eben zum Titel führt, wie es der Messi gemacht hat. Was man sicher sagen kann, wer aus dieser Diskussion ganz weg ist, ist zum Beispiel Robert Lewandowski, der so immer auch so Ansprüche gehabt hat, gehört dort in den Kreis rein, reine Torschütze, also nichts zu tun mit ein Spiel quasi im Finger nehmen und etwas dafür sorgen, sondern das ist reine Torschütze, ich glaube, die Diskussion, die hätte man auch nicht unbedingt müssen anregen jetzt aus meiner Sicht.
Also beim Ronaldo bin ich mir ja sicher, dass er das jetzt wird als Motivation nehmen und dann die saudische Liga in Grund und Boden schießen, wenn er dann im Januar angeblich für astronomisches Gehalt anfängt auflaufen. Nein, also ich meine, eigentlich kann er das nicht auf sich sitzen und jetzt in die Wüste gehen, ob er es jetzt macht oder nicht. Aber
gut, wenn er es macht, dann sorgt er sicher dafür, dass die Bälle, die dort mitgespielt werden, nicht mit Sensoren ausgestattet sind. Dass er jedes Goal, das erzielt wird in dieser Liga, für sich kann beanspruchen. Auch wenn er gar nicht auf dem Platz steht.
Höchstwahrscheinlich. Ganz kurz noch, wenn wir schon bei den Polen sind, der Schiedsrichter war Pol, Herr Marciniak. Gute Leistung. Die Franzosen von der Equipe haben es 2 gegeben, von 10 möglichen Punkte bei den Noten. Also diese
leicht sauer. Justiz,
ja. Leicht sauer. Ich habe mich nicht im Detail damit beschäftigt, was in die Noten
eingeflossen ist. Das ist ja die Sprache der Verlierer, oder? Also, das kann ich da nicht teilen. Natürlich, es gibt x Situationen während dem Match, wo man kann sagen, ja, dort hätte man vielleicht noch Geld zeigen können, oder der Einwurf ist für die anderen gewesen, statt für Frankreich oder wie auch immer. Aber die matchentscheidende Szene hat er ja alles richtig entschieden. Die 3 Penalty kannst du alle geben. Der erste ist, den kannst du auch nicht geben. Und dann kannst du sagen, es war auch richtig gewesen. Das war so ein 50-50 gewesen, sage ich. Die anderen sind klare Penalties. Einmal gibt er ja noch einen Schwalbe, wo.
Und er sehr gut gesehen.
Und er sehr gut gesehen. Im ersten Moment habe ich gefunden, das ist, genau, wo, im ersten Moment von weitem, erste Einstellung, klare Penalty. Aber dann siehst du, wie er abhebt, oder? Also. Oh. Nein, also die matchentscheidenden, die wichtigen Szenen hat er alle richtig entschieden. Darum.
Ja, ich finde auch Körpersprache ist gut gewesen. Ja. Nicht zu viele Karten, oder? Wir haben es gesehen bei dem spanischen Sportfreund, wo ich glaube Holland
Argentinien war. Ja.
Genau, also schnell Kartenzeug. Hat es mit der Körpersprache hergebracht, ziemlich bestimmt. Habe ich noch gedacht, die eine oder andere Szene, ja, wenn die, Anhänger bist von einer Nation oder von einem Club, siehst du es immer anders. Die Frage ist, ob man am Schluss fähig ist, sich eben auf die viel angesprochene Meta-Ebene zu begeben und das Gesamtbild quasi aus neutraler Sicht anzuschauen. Finde ich, hat er einen guten Job gemacht, gute Körpersprache. Also 2 von 10 finde ich völlig übertrieben. Wenn man kritisch sein will, ja, der Di Maria Penalti, jetzt war das Gefühl, so wie der Kate, ist es kein Schwalbe gewesen. Aber ja, was willst du anders machen? Der Hans-Penalti vom Sportfreund Montiel am Schluss. Ganz klare Sache. Otamendi.
Mir vor allem wieder, wie er sich all den Entscheid sofort entscheidet und richtig. Oder?
Ohne Wahr. Er hat
noch 6-7 Sekunden sich noch Rücksprache gehalten und erst dann entschieden, sondern immer gerade auf den Punkt zeigt und auch bei der Schwalbe sofort zeigt, sofort genau. Den Tür am Herren und Geld geben. Also, er hätte den Ware eigentlich gar nicht gebraucht.
Ohne,
ich glaube, also, er ist auch gar nicht zum Einsatz gekommen. Und von dem her, also wirklich absolut top.
Und ja, und das, gegen die Tendenz, ja. Oder, wo man gesehen hat, dass der Ware sofort bei allem und dann geht es lang und niemand weiß, um was es geht. Bei ihm ist eigentlich alles immer klar gewesen. Auch die Offside-Entscheidungen sofort deutlich signalisiert, auch schnell abpfiffen. Ich frage mich immer, wieso lässt man eine Aktion wirklich laufen, wenn man ein deutliches Offside hat, dann spielt es noch 10 Sekunden und dann kommt die Fahne. Warum? Also,
ja, zum Sicher.
Ich glaube, wenn Spieler auf dem Platz das Gefühl haben, der Schiri jetzt im Griff und auch wenn vielleicht mal etwas gegen einen pfiffen wird, aber man weiss eigentlich, er hat richtig entschieden, das führt eben dann dazu, dass der Match dann auch so gesittet verläuft, oder? Im Gegensatz zum Argentinien-Holland-Spiel, wo die Spieler auch immer das Gefühl haben, der Schiri entscheidet falsch und sich nachher wehren dagegen, oder? Und wenn alle 22 Spieler auf dem Platz Gefühl haben, der Schiri hat es im Griff und entscheidet alles richtig, dann kommt es gar nicht zu diesen Ausuferungen, oder, die wir in anderen Matchen gesehen haben, oder? Zu dieser Hektik drin.
Ja, also aus französischer Sicht, was man sicher kann anmahnen kann, beim Penalty, der am Colomiani verursacht wird.
Otamendi.
Das muss rot sein, eigentlich. Also es ist klar, die kannst also ich glaube nicht einmal gelb geben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber eigentlich ist es eine rote Karte. Also es ist keine bauorientierte Aktion, nimmt dem Gegner eine klare Goal-Chance. Es ist eigentlich rot. Und dann, also wo die Franzosen glaube ich ganz bitter sind, ist in der Verlängerung der Konter, wo der Vorteil abpfiffen wird, ist im Coman, bin ich nicht sicher, darf ich mich nicht darauf behaften.
Auf einen Namen. 16er dort.
Aber wo im Prinzip ja. wo der Konter könntest fahren, das kann man auch finden. Also ich glaube die rote, das ist wahrscheinlich die grösste Kritz, die man tatsächlich kann haben. Nachher ist es beim Penalty spannend geworden. Dort würde ich sagen, ist im Hermann Gignac seine, und wahrscheinlich verschnetzli sein Name grausam, fällt mir jetzt auf, wenn ich ihn das zweite Mal sage. Tut mir jetzt schon leid, unseren polnischen Freunden. Herzliche Entschuldigung. Dort kann man wahrscheinlich fragen, welche Rolle man als Schiedsrichter muss spielen, wenn einer von den beteiligten Akteuren, der Emiliano Martinez, ist im argentinischen Goal. Und ob man da vor dem Hintergrund der Erfahrungen, zum einen aus der Meisterschaft, Copa America vor einem Jahr und dann auch aus dem Viertelfinale gegen Holland, wo sie doch auch die ein oder andere interessante Wende gegeben hat im Penaltyschiessen mit Beteiligung von Herrn Martinez, ob man da nicht früher und klarer müsste gewisse Sachen reinschieben. Das ist eine Frage, die ich mir stelle jetzt in diesem Zusammenhang. Und ich würde sagen, ja, man hat schon einen Weg können finden und man hat können wissen, dass das passiert, zum sag jetzt mal, die grössten Auswüchse von diesen Psychospielen einzudämmen. Das macht die Unsportlichen.
Aber da bin ich dann auf der Linie, das gehört einfach dazu. Das muss man dann den Goalies und Spielern zugestehen. Logisch willst du als Goalie, als Martinez von Argentinien alles dafür tun, dass der Gegner, dass der Schütz schon vor dem Schuss nervös ist und nicht weiss, wo er so herschiessen soll und das Gefühl hat, gegen den im Goal habe ich sowieso keine Chance. Also, nein, das ist ein Ermessensspielraum und ich finde, er hat das richtig Hand gehabt, indem er hat sicher ein paar Worte angewendet, aber jetzt hat er gerne eine Karte um die Schmeißen.
Also hätte ihm dann irgendwann eine gegeben, oder? Ja, beim dritten vor oder vierten Penalty, relativ spät. Also, ja.
Wo er dort weggeworfen hat, vor dem nächsten, hat er ihm, glaube ich, gelbe Karte.
Ja, aber die Psychospiele, die gehören dazu, oder?
Aber das macht in diesem Ausmaß macht das nicht eine Menge. Das ist doch massiv unsportlich. Den Ball nehmen und irgendwo in die Botanik schiessen, dass nicht der andere muss holen.
Ich finde das vor allem unnötig. Also es sollte gewisse Regeln geben. Wir haben auch gesehen beim anderen Spiel Argentinien-Holland, wo drei Holländer der letzten argentinischen Torschützen verfolgen und auf einen einschwätzen. Finde ich, ja, ist das wirklich nötig. Wenn es im Spiel passiert, logischerweise Trash-Talk gehört ein bisschen dazu. Penaltyschüsse, finde ich, könnten es gut die Mannschaften auch weiter voneinander weg aufstellen. Und die Metzli, die der Goalie dort macht, Dibu Martinez, finde ich auch, es hat eine gewisse Grenze, muss es haben. Also es sollte von mir aus nicht möglich sein, dass der Goalie sich den Ball nochmal greift und dann mit dem davonläuft und er kann wie ein kleiner Bub am anderen 15 Meter quasi vor die Füße wirft, fast am 16er draus. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Natürlich kann man sagen, es macht ja Spass, den einen, den anderen dann weniger, wenn man solche Sachen sieht, weil es einfach irgendwo einen gewissen Schalk hat. Ja, aber ja, ist es unfair? Wahrscheinlich schon, weil es ja, Fairness bedingt, dass man irgendwo durch den Gegner dann sich auch konzentrieren lässt auf den Penalty, den er schiessen muss. Und wenn er
ja,
nachher
umhampelt... Ist es fair, von Di Maria beim Penalty, der zum Einzelnen führt, auf den Gegner zu warten und sich dann faulen statt vielleicht können durchziehen und eine solche Aktion fertig machen.
Ja oder? Gut, aber dann müssen wir grundsätzlich über den Fußball diskutieren. Ist dem fair, wenn der Marco Streller sagt, Schwalben gehören dazu, das akzeptieren wir? Nein, das gehört eigentlich nicht dazu. Das ist Betrug am Gegner, am Zuschauer. das ist es, oder? Aber dann, das wäre ganz einfach, wenn die FIFA, die oberste Regelbehörde, würde sagen, was man will und was nicht. Das wäre ganz einfach. Dann gibt man jedes Mal für die Schwalben, die man häufig sieht in jedem Spiel, jedes Mal eine gelbe Karte, dann bald einmal eine rote und dann hört es blitzartig auf.
Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Und ich glaube, die Schwalbe-Diskussion die führen wir ein anderes Mal. Ich bin gespannt, was jetzt passiert in Zukunft, wenn es zu Penalty-Schiessen kommt auf den Fußballplätzen von dieser Welt. Weil ja, jetzt haben sehr viele Leute zugeschaut. Auch sehr viele Goalinnen und Goalitrainer und werden sich jetzt auch überlegen, der Herr Martinez hat nicht nur, und das muss man auch sagen, eben mit zum Beispiel seiner Parade in der 121. Minute oder wenn auch immer dafür gesorgt, dass er überhaupt zu diesem Penalty-Schiessen kommt, sondern hat nachher auch mit seiner geballten Ladung an Psychotricks zweimal ein Penalty-Schiessen für sich entschieden. Also auf einen Nachnahmungseffekt bin ich jetzt sehr gespannt. Das könnte unterhaltsam bis problematisch werden, wenn man dann auch noch bedenkt, was nach dem Schlusspfiff und nach der Auszeichnung, was ist zum besten Goalie vom Turnier, der goldige Händchen, was dort passiert ist.
Holzhand.
Genau, also es ist ja, eben, man greift sich an dieser WM gerne in Schritt, das wissen wir jetzt. Mich hat ein bisschen irritiert, dass er die Hand verkehrt hat. Das war ja jetzt überhaupt nicht zielführend gewesen.
Ja gut, was er damit hat symbolisieren wollte, war ja klar gewesen, eigentlich als Verlängerung von seinem besten Stück. Dann muss es,
ich bin der Größte,
es muss in die andere Richtung zeigen, das Teil. Sonst hätte er vielleicht darauf hinweisen, dass da nicht viel. Ich weiß auch nicht. Das ist auf jeden Fall, was mir gefallen hat, auch an dem Bild, das man gesehen hat, hinten steht Remir, da habe ich mir gedacht, so funktioniert es. Wenn du protestieren willst oder irgendwo etwas machen willst, wo die Herren, die werten Herren, da hast du sie gerade versammelt gehabt, der Emir und der Herr Infantino, dann mach es einfach und frag nicht vorher, ob du es machen darfst. Weil auch die Geste, wenn er die angemalt hätte, was ich, ja, wäre unvorstellbar.
Das wäre sehr amüsant.
Herr Infantino, darf ich das wenn ich dann die Auszeichnung schon kriege, darf ich auch Schabernack treiben damit? Hat es geheißen, nein, selbstverständlich nicht, sonst wirst du gesperrt. Also man hat von mir aus gesagt, die Regenbogenbinden einfach sollen anlegen und nicht fragen. Und was hätten sie dann wollen machen? Ja, die ganze Mannschaft sperren oder den Captain vom Platz? Nein, dann wäre es zum Skandal gekommen. Nein.
Das ist gelebte Völkerverbindung, oder?
Genau.
Ja, was der gemacht hat. Der
aber das zeigt auch seinen Charakter. Also auch die wirren Fratzen, die er gerissen hat, während der Penalty-Schiessen. Offensichtlich, aber nicht mit genug Vorbildfunktion, weil der Loris im Franzosen-Gold hat überhaupt nichts gemacht, was irgendwie darauf hindeutet hätte, dass er sich da zum Elfmeter-Killer aufschwingen will. Und das passt einfach zu Martinez. Man hat es gesehen, der typische, ja, ist einfach nicht normal, sag ich so. Aus argentinischer Sicht durchaus positiv konnotiert natürlich. Sonst kann man sich fragen, ist der durchgeknallt? Der hat vielleicht einfach sich selber nicht mehr gespürt, aufgrund von den ganzen Emotionen.
Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, der Loris hat zu wenig gemacht. Er ist halt jetzt einfach nicht der Typ dafür, also, oder, das so zu machen. Er macht das irgendwie anders mit sich aus. Weil er eine Penalty zu haben, hat auch schon eine Penalty gehabt und Martinez braucht jetzt das wahrscheinlich einfach, sich so zu exponieren.
Genau. Oder?
Also von der Loris ja. Versagt hat wahrscheinlich, ist in dem Moment, wo, das hat ja der Martinez total schlau, das ist so ein Fuchs, hat er dann, nachdem er angefangen hat, den Ball vorzuschiessen, hat er ja sichergestellt, dass beim nächsten Schütz von den Argentinier er den Ball nimmt und ihn seinem Teamkollegen übergibt. dass der Loris nicht kann kontern kann. Loris hat das tatsächlich schon können antizipieren, dass das passiert, oder? Und das Gleiche schon machen, bevor das überhaupt losgeht. Also er hat im Prinzip im ersten Penalty mit Mbappé, das ist so eh noch gut gegangen, den Ball geben, nachher Coman und Tchouaméni auch jeweils den Ball empfangen aus den Händen von ihrem Teamkollegen und Captain. Das hätte man können machen, um da den Spirenzli vorzeitiger Riegel zu schieben. Dort hat er versagt. Das könnte man jetzt behaupten. Ob jetzt das Match entscheidend war. Für das sind wir da, darum reden wir schon ewig lang darüber. Um jetzt Gründe zu finden dafür und dagegen. Aber wenn wir jetzt abgesehen von der Hand Gottes, ist es definitiv nicht. Auch wenn es ein argentinische ist. Von dem Händchen wegkommen, ist ja nach dem Match sind noch andere Sachen passiert. Man hat es ja wirklich geschafft, innerhalb von, ich weiss nicht, was die Zeitdauer war, es ist länger gegangen, als es müsste, nach einem riesen Spiel, wirklich ein Spiel für Geschichtsbücher, nachher eine siegerehrige Pokalübergabe zu orchestrieren, wo irgendwie der ganze Sache die Luft wieder rausgelassen hat, weiss ich nicht, aber die Argentinier haben sich ja gleich gefreut. Aber dann kommen der Emir und der FIFA-Präsident Infantino und hängen im Messi die Bist um. Mhm. Also wir haben ja etwas gelernt, immerhin. Ein Mantu, wo...
Traditionelles Gewand, wo eigentlich nur bei speziellen Anlässen von wichtigen Leuten.
Genau, also es ist eine Art Respekterbietung, das kann man sagen, oder?
Ja.
Das dürfen wir den Katarer zugestehen, dass das... Jetzt ist es aber eigentlich so, dass in den FIFA-Regularien sogar schriftlich festgehalten ist, dass bei der Siegerehrung außer dem Trikot nichts zu tragen ist. Also es ist keine andere Kleidung vorgesehen. Das gilt dann nicht, offenbar in dem Moment. Hat es auch noch nie gegeben, abgesehen davon. Wieder so ein Moment, wo einem daran erinnert hat, was es eigentlich für eine Weltmeisterschaft war. Von dem her noch passend, aber es haben sich viele Leute daran gestört. Wie ist es euch gegangen dabei?
Mir hat es auch gestört. Mir stört schon von Anfang an, dass so viele Leute dort stehen. Also alle Kontinentalfürsten stehen dort. Für was die dort sind, weiss ich nicht. Die könnte man auch nachher noch irgendwo begrüßen. Aber die Pokalübergabe und die Ehrungen für die besten Spieler und den besten Goalie, wie wir gesehen haben, die Momente gehören den Spielern. Was da zum Teil abgelaufen ist, also für mich hoch noch peinlich, ist der Präsident Macron von Frankreich, der sich demonstrativ mit dem Mbappé beschäftigt hat. Der hat gefühlt etwa 5 Minuten an dem rumgetätschelt und immer geschaut, wo ist die Kamera. Sehen es auch alle, dass ich den jetzt tröste. Dann hat er ihn wieder in den Arm genommen. Und Mbappé hast du angesehen. Eigentlich, was willst du von mir? Hau ab! Also jeden anderen hat er davon gejagt. Die sollten gar nicht so weit kommen. Dann der peinliche Koch, das ist glaube ich der Dubai-Salzer.
Das ist der Goldsteak Nusret. Im Vorgespräch hat uns Sebastian belehrt.
Nusret. Ja. Der Schnitzelhaini, was der dort, was sich dort rumtreibt.
Er ist einer der berühmtesten Köche der Welt.
Nein.
Betty Bossi von Dubai, hat mal jemand gesagt.
Der macht Schnitzel, wo er Gold drauflegt und dann streut er Salz blöd drauf. Also für das musst du kein Koch sein, das kann ich auch. Ich komme einfach nicht ans Gold.
Du siehst, da hat er etwas voraus. Er verkauft es teuer.
Ja, das relativ ist wiederum teuer. Muss man sagen. Geschäftsträchtig ist er ja. Aber du brauchst auch die Leute, die so viel Geld für ein Schnitzel zahlen, wo irgendwie...
Ja, du musst nicht wissen, wo du mit deinem Geld her willst. Zum so ein Steak essen.
Ja, aber was macht der dort?
Ja, wahrscheinlich.
Das ist ein Koch.
Ich bin voll bei dir. Ich verstehe so nicht. Man kann sich auch schon überlegen, wie es erlaubt sein, dass die ganze Familie und Kinder und Verwandten und Freunde und so, auch der Aguero, was hat der auf dem Platz verloren? Der ist nicht im Kader dabei gewesen, hat sich aber schon nach dem Halbfinale und nach dem Viertelfinale aufgeführt, dass sie Teil von dieser Mannschaft.
Das ist, glaube ich, der Zimmerknoss vom Messi, oder? Ist der mit dem Messi im Zimmer? Das ist auch so, dann ist er ja gleich irgendwie Teil von der Mannschaft. Ich bin da nicht ganz...
Ja, aber der ist ja nicht Teil vom Kader. Er hat eine komische Rolle gespielt. Er war ja nachher auch in der Kabine und alle Filme, die wir aus der Kabine gesehen haben, sind von ihm. Also ich bin da voll bei dir, Dino. Ich verstehe nicht, dass so viele Leute auf diesen Platz können. Weil, ich meine, es ist jedes Mal vor einem Match, sagt der Speaker, das Betreten vom Platz ist verboten. Und was sich dort nachher alles auf dem Platz rumgetummelt hat und wenn du da halt mal Leute reinlässt, dann kommt natürlich da jeder, oder? Und eben, der ist jetzt für mich einfach noch der Vogel abgeschossen, dass der der Soldbe, wie er heisst, was macht der dort? Kommt der überhaupt dort her? Also, das hat es ja an jedem Ecke, auch irgendwo in einem Keller unten, wo nie irgendjemand vorbeiläuft, stehen noch drei Sicherheitsleute, bewachende Türen, die wahrscheinlich während der ganzen WM nie aufgemacht wird. Und dann steht der auf dem Platz, oder? Das ist schon unglaublich. Da gibt es ja noch die Regel, dass eigentlich nur der FIFA-Präsident, ein paar ausgewählte Mitarbeiter plus die Spieler, die mal Weltmeister geworden sind und gerade Weltmeister sind, dürfen den Pokal berühren, der Originale. Aber wer den alles in den Händen gehabt hat, ist ja Wahnsinn, oder? Inklusive der Koch.
Also, das ist eigentlich die Hauptfigur.
Das war die Hauptfigur.
Gut, das hat man angeschaut, der Gold gesehen.
Er weiß, wo Gold ist, ist auch ein Schnitzel nicht
wie. Der hat wahrscheinlich einfach Hunger gehabt und ist im Goldglanz hinten nach. Und hat dann, ist dann magisch angezogen gewesen.
Ja.
Von dem Pokal. Ja, also meine Lieblingsszene war die, wo er den Messi von hinten pirscht sich von hinten an Messi an und will auch noch irgendwie ein Selfie mit und wo sich der Messi umdreht und dann anschaut, siehst du, also wie ihm sämtliche Gesichtszüge entgleiten, also nach dem Motto, ja, was hast du jetzt da eigentlich verloren? Ist dann, als er seine Mami gesehen hat, ein bisschen anders gewesen, darin ist er euphorisch um den Hals gefallen. Wenig überraschend.
Ja, was mich auch noch gestört hat, muss ich schon sagen, der Infantino, wo, bevor er den Pokal endlich den Messi gegeben hat, und dann hat er ihn noch umarmt, und da musst du jetzt durchlaufen, obwohl es auf der Bühne, auf dem Boden, nur einen Weg gegeben hat, sonst wäre er nämlich runtergefallen. Also, lasst doch die einfach machen. Die könnten doch von mir aus auf der Ehrentribüne, früher sind sie auf der Ehrentribüne, sind dort vorbeigelaufen, Pokal genommen, verschwunden.
Und noch Bundesrat, das ist der Köpfchen.
Das hat nämlich bedeutet, dass die Ehrengäste oben, müssen dort oben bleiben und nie einander hin sind. Ja, ich bin auch einverstanden. Absolut. Also jeder Fan, der auf den Platz stürmt, der sich freut, der wird gebüßt und gesperrt und es gibt Verfahren und Bussen. Und die Offiziellen, die können sich einfach alles rausnehmen, oder? Auf dem Platz stolzieren, Siegerehrungen quasi instrumentalisieren für die persönlichen Interesse.
Wunder ist ja, dass der Roger Köppel nicht noch auf dem Platz war, oder? So wie der sich während dem Finale da inszeniert hat auf Twitter.
Sehe ich zum Glück nicht so Zeug. Muss ich dir sagen.
Emanuel, du hast sicher mitbekommen, oder?
Ich habe es gesehen.
Katar und Infantino Grossrät, ich meine, ja, und ja, einfach so als Randbemerkung. Der hat auch nicht hergepasst.
Also, der ist vielleicht der Koch eingeladen.
Das war vielleicht der Kochi-Gehilf, der aufgeboten war für das Catering dort an diesem Abend.
Aber das zeigt auch einfach das Ganze, was der Fußball inzwischen ist. Viel mehr als einfach nur der Sport oder so viel brauchen. Der Glanz von diesen Ballkünstlern einfach nur zu der Selbstinszenierung, oder? Denen geht es ja nicht darum, denen können gratulieren, Messi sagen, wie toll er findet und Freude wirklich für den Messi. Das ist reine Selbstinszenierung, oder? Weil es halt einfach die grösstmögliche Bühne ist, oder?
Absolut. Und der Präsident Macron hat uns ja dann abschließend demonstriert, was man von der Training von Sport und Politik halten muss, nämlich Abstand.
Ja. Der Herr Macron. Es ist ja dann später noch der Film umgegangen, wie er auf der Tribüne mitgefiebert hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Macron. Was dann wieder sehr authentisch war. Wenn er nur das gemacht hat und unten schnell die Hand schütteln, völlig in Ordnung. Aber mit dem konnte ich mich identifizieren.
Ja, wie früher bei der Angie Merkel, die dann einfach permanent Trauten gemacht
hat. Der Jubelfust und Trauten im Wechsel.
Mit einem verzogenen Lächeln. Vielleicht noch als Variante, ja.
Genau. So, also, wir müssen zum Ende kommen. Erstens habe ich langsam Hunger. Und hoffen, dass da unsere Kantin
ein
Bullenbrüschli vergeudet hat oder etwas in dieser Art. Ein Streifen Tofu, das könnte man eigentlich machen noch vor Weihnachten. Ein bisschen Unternehmergeist wäre nicht schlecht. Ich würde das mal inputten. Bleibt echt noch eine Frage, was bleibt von dieser WM?
Ja, wir als Argentinier hängen natürlich der Triumph und die Freude und Vorfreude. Nein, die nicht, weil der Infantino hat ja schon angekündigt, was uns bevorsteht. Also wir wissen es nicht nur wegen ihm, aber in drei verschiedenen Ländern, Kanada, Amerika, Mexiko, Distanzen von mehreren tausend Kilometern, aufgebläht Teilnehmerfeld und der Infantino, der nicht gehen will, hat ja angekündigt, dass er seine erste Amtszeit schlicht und einfach ignoriert und noch weitere Folgen lassen. Also mit dem müssen wir ewig rechnen wahrscheinlich. Wer will ihn wer will ihn dazu bringen, nicht mehr dort zu sein? Wer, wahrscheinlich nur der Staatsanwalt genug macht, zum FIFA-Präsident vom Thron zu stoßen.
Das soll im Vernehmen auch im Januar schon wieder gewisse Anhörungen durchführen, also der Staatsanwalt. Aber das, da wollen wir jetzt nichts vorgreifen, da wissen, also wissen wir zu wenig. Was man sicher kann sagen beim Infantino und der Amtszeit, also korrekt ist das wahrscheinlich schon, dass die Amtszeit nicht geht, weil die Reformen, die er selber ja sich auf die Fahne schreibt, gross, erst nach seinem Amtsantritt eingesetzt, durchgeführt worden sind und dementsprechend wahrscheinlich aus einer juristischen Sicht erst ab der nächsten Amtszeit gelten. Ich hätte mir jetzt im Geist von diesen Reformen gewünscht, dass er sagt, maximal sind 12 Jahre möglich, jetzt könnte ich nur 11, weil 3 Jahre, also angefressene Jahr vom Sepp Blatter von dieser Amtszeit, das fehlt mir. Müssen es dann gerade 14 oder 15 Jahre sein? Das steht ihm nicht gut an, denke ich. Aber vielleicht überrascht er uns ja und sagt, 2027, ich hätte noch eine Amtszeit können, dürfen, aber ich bin so gross, ich mache es eben nicht und übergebe das Zepter
am Minimi.
Jemand anderem.
Wer ist echt das?
Sind wir gespannt drauf. Ja, ich sehe das nicht kommen. Ja,
das ist ja, finden wir noch einen im Wallis, oder?
Es wird so John sein, Paul Bricker, oder? Da reisen jetzt Abgeordnete von der FIFA, reisen jetzt schon durchs Wallis zum der Nächsten. Die schauen so die Neugeborenen an und schauen, welches der Nächste FIFA-Präsident ist. Das ist wie beim Dalai Lama, der wird dort irgendwo jetzt schon wahrscheinlich gesucht und dann irgendwann der Öffentlichkeit vorgestellt.
Ja, jetzt haben wir es also gleich noch zu einem bitteren Ende kommen wir am Schluss und haben wir den Infantino diskutieren. Jetzt haben wir so Freude gehabt an dieser WM, am Sportlichen zumindest, Fußball war wirklich gut gewesen. Mit Ausnahmen natürlich hast du auch die Spiele, wo Belgier teilgenommen haben, die schrecklich langweilig waren. Außer die halbe Stunde mit dem Lukaku, wo spannend war. Ich habe mich gefragt, wieso machen die das nicht vorher? Ja, weil es halt nicht geht scheinbar. Aber ja, die Nebengeräusche, wir haben immer bei grossen Anlässen die Nebengeräusche, haben wir auch schon darüber geredet. Olympia in China haben wir Probleme gewälzt, da haben wir es auch gemacht. Es wäre einfach schön, wenn wir hätten aufhören mit dem Messi in unserem Podcast.
Und das wäre schön. Aber wir können ja noch. Wir
können auch mal einfach Messi sagen.
Ja.
Messi vielmal.
Merci Messi, ja.
Danke vielmals fürs Zuhören. Jetzt machen wir Pause. Dieses Jahr machen wir gar nichts mehr. Und Anfang nächstes Jahr auch nicht. Ich glaube, am 10. Januar etwa sind wir wieder da. Dann wieder mit dem bunten Strauß an sämtlichen Sportarten, die es gibt. Sebastian hat schon versprochen, dass er sich ins Biathlon einliest. Und auch zum Eisstockschießen hat er einige. Also da darf man sich freuen drauf.
Keleton habe ich schon angefangen. Ja.
Ach, das wird toll. 2023 kann kommen.
Freuen wir uns.
Wiederhören.
Ade.
Ade zusammen.
Pro und Konter.